Und das schweißt einfach so zusammen, dass allein wenn du einmal am Set bist und dieses das spüren darfst, dann bist du so wie ich oder auch du einfach gefangen.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem, wenn du positive Erlebnisse hast.
It's fucking addicting, that's what it is.
Es ist sowas von süchtig machend.
Auf jeden Fall.
Ja. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Set Talk und zu einer Premiere. Denn zum ersten Mal haben wir einen Gast, oder habe ich einen Gast an meiner Seite, Kilian Funke. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Guter Freund, schon langjähriger Kollege und auch für euch, zukünftig werde ich das so machen, dass Gäste sich selber vorstellen und selber so ein bisschen auch wir die Verbindung zwischen uns erstmal ermitteln und dann zum Thema kommen. Und das heutige Thema ist nämlich dieser ganze Zac Efron-Streik in Verbindung mit den Auswirkungen, die dann hier in Deutschland bzw. Berlin und Umland zu spüren waren. Und vielleicht kommen wir auch noch auf so ein oder andere Themen. Die Folge wird auf jeden Fall länger als sonst, also nehmt euch ein Käffchen, wir haben auch einen. Nicht mehr, schon leer leider. Aber ja, Kian, fang doch mal an. Wer bist du denn eigentlich?
Wer bin ich denn? Ja, du hast es mir ja schon abgenommen. Kian Funke. Bin Schauspieler, Filmschaffender und mittlerweile, wir reden ja fast bestimmt schon von 10 Jahren im Filmgeschäft unterwegs, wenn man das so nennen darf. Ja, haben uns bei einem Dreh kennengelernt vor
2018
war das auf jeden Fall, meine ich, oder?
Nee, Anfang 2019. 2018 habe ich angefangen im Filmbusiness.
Ah ja, richtig. Anfang 2019. Doch schon ein bisschen länger als gedacht, aber ja. In letzter Zeit ist es wirklich so, dass die Zeit fliegt und das, manchmal ist es so ein bisschen scary, um es mal auf Englisch zu sagen. Genau. Soweit erstmal von mir.
Ja. 2019 haben wir zusammen bei Queen's Gambit gedreht, gearbeitet.
Ja, es ging aber erst mit Babylon los.
Also es da ging warst du von, Zusatz.
Da war ich Zusatz, genau. Da bin ich immer
mal. Aber in der Set-Aufnahmeleitung. Nicht
ich bin Runner gewesen. Ja, ja, genau. Runner gewesen, einfach ein bisschen ausgeholfen. Und ich glaube, das war auch das erste Mal, zum einen mit der Crew und bei so einem großen Set dabei zu sein.
Ja, Babylon war ja dann 2018 auch mein erstes Projekt. Mhm. Heißt, da haben wir uns direkt kennengelernt.
Wahnsinn. Und du bist auch von Anfang an bis Ende gewesen, glaube ich, ne?
Ja. Mhm. Ja. Und dann Queen's Gambit warst du auch. Da warst du.
Da habe ich.
Da warst du auch hin,
ja. Da war ich auch nur Zusatz, weil ich zeitgleich eine Weiterbildung gemacht habe. Und entweder habe ich ausgeholfen bei Queen's Gambit oder bei Dark.
Stimmt.
Was ziemlich crazy war, weil eigentlich hatte ich eine volle Woche und dann immer noch nachts aktiv, entweder bei dem einen oder anderen Set.
Ja, was hast du noch so gemacht, außer Schauspieler? Ich meine, Schauspieler ist so dein Go-To, wie du dich immer verkaufen würdest,
was ich mich als hauptberuflich bezeichnen würde, was natürlich aber auch gleichzeitig nicht die Miete bezahlt, wie so häufig. Ansonsten alles, also mittlerweile wirklich schon sehr viel gemacht, von im Props-Department bei meiner Schule gearbeitet bis, was habe ich noch gemacht, natürlich Set-Arbeit, also was heißt Set-Arbeit, aber Stage-Arbeit, sowas im Sinne von Bühne abbauen, Bühne aufbauen, dann Licht, auch zu der Zeit schon angefangen, dann habe ich halt auch Kameraabteilung ein bisschen mitbekommen im Sinne von den Lehrer unterstützen mit Kamera und Licht setzen und so weiter, was ziemlich cool ist, weil du kannst mit einer Kamera und einem kleinen Ari-Set halt die ganzen Szenen einleuchten und musst es dir halt schon früh überlegen, okay, wie kann man es einigermaßen schön machen und einigermaßen effizient, sodass man wirklich die Szene schnell umspielen und mal eben Turnaround und so weiter machen kann.
Die Kunst ist einfach ein Filmemachen.
Die Kunst ist einfach für Filme, den effizienten Filme machen, so dass Effizienz. Es noch einigermaßen gescheit aussieht. Das kann, das ist halt so der Knackpunkt, glaube ich, gewesen. Da hast du dann, keine Ahnung, 5 Lichter, 2x Softboxen und 3 Spots und ja. Aber es ist, macht Spaß und
ich glaube, jeder, der nicht aus dem Filmbusiness kommt, ist gerade so dezent überfordert mit den Dingen, die du gerade gesagt hast. Aber alles klar. Also
ja. Wir versuchen es ja so einfach und zugänglich zu machen wie möglich, klar.
Also ein effizientes Set mit nur einer Kamera, eben dieser Alexa. Softboxen kennt, glaube ich, jeder so vom
Stream. War ja nicht meine Alexa, aber wäre schön gewesen.
Naja,
dann hätte ich eine Fokuspola gebraucht.
Auf jeden Fall ein sehr einfacher Aufbauten mit wenig Licht und nur einer Kamera.
Genau.
So. Und was du aber am Anfang gesagt hast, als du das ganze Thema andere Arbeiten angefangen hast, ist eine schöne Überleitung, finde ich, weil du gesagt hast, um irgendwie Geld zu verdienen.
Genau.
Weil damit startet ja auch, oder ist ja auch irgendwie dieser Streik in Amerika gestartet, weil einfach die AutorInnen und SchauspielerInnen, sagen wir mal so, nicht mehr so viel Geld oder nicht mehr so viel sicheres Geld verdient haben. Und es ging eben bei diesem Streik, der am 2. Mai 2023 gestartet ist. 118 Tage ging der.
Mhm.
Unfassbar. Da ging es ja nicht darum, dass irgendwie so ein Brad Pitt jetzt auf einmal Schiss hat, zu wenig Kohle zu verdienen, sondern halt irgendwie genau die Leute wie du oder halt irgendwie ähnlich Gesinnte, die halt nicht sehr viele Aufträge bekommen, dass die halt einfach viel mehr Unsicherheiten haben, dadurch, dass sie jetzt, dass so Streaming-Giganten emporschießen und vor allem in Amerika ja noch viel mehr, da existiert ja nicht nur Netflix, Amazon Prime und Disney und Apple TV, sondern da existiert Peacock, Hulu und was auch sonst noch für kleine...
Paramount
Plus. Ja, stimmt.
Hast du nicht gesehen.
Ja. Die drehen ja jetzt aber auch hier schön in Deutschland schon. Also das schwappt jetzt auch schon hier schön rüber. Ja, auf jeden Fall geht es ja auch dann darum, dass die AutorInnen zum Beispiel früher, so habe ich mich informiert, was heißt früher? Also in Zeiten von, also auf jeden Fall 80er Jahre, aber auch in Zeiten von den ganzen Law and Order Anfängen, so bezahlt wurden, natürlich für die Vorbereitung, aber dann auch wochenweise noch mit in den Dreh rein bezahlt wurden, weil sie noch mit angestellt waren. Mhm. Um so halt aktiv mit den SchauspielerInnen zusammenarbeiten zu können und, keine Ahnung, zum Beispiel bei Friends irgendwelche Lines anzupassen, weil die Jokes nicht gepasst haben oder so in etwa einfach irgendwie den Rhythmus anzupassen, weil sie gemerkt haben, okay, am Set funktioniert das einfach anders. Heißt, sie waren so, ich habe mir aufgeschrieben, 40 Wochen, haben sie gesagt, in dem Interview, angestellt. Mhm. Und jetzt sind es nur noch 8 bis 10.
Mhm.
Weil die Streamingdienste halt einfach alles kürzen. Klar.
Genau.
So, Geld sparen, effizient sein. Anscheinend effizient sein.
Anscheinend effizient sein. Gut, das ist ja nicht nur das, dass die Anstellungszeit meistens geringer geworden ist, sondern dann kommen auch die Royalties dazu, die sich durch, also die waren ja von vornherein gar nicht definiert im SAG-AFTRA-Kontrakt, Vertrag vor Streaming. Also Netflix seit, was ist es, seit 2012, 13 wirklich auf dem Markt, seitdem macht es halt so einen Riesenumbruch und seitdem ist auch kein Vertrags- oder keine Vertragsänderung zustande gekommen. Und das war halt so ein sehr, sehr großer Ausschlaggeber dafür, denn die Royalties auch so, auch bei großen Namen, die haben dann teilweise für ihre Serien nach dem Jahr, die auf Netflix gelaufen sind, einen Hunderter gekriegt.
Ja.
Also $100, wo sie vorher ein paar Tausend gekriegt haben. Was sich natürlich auch am Anfang erstmal zu viel anhört für jeden Normalverdienenden. Aber wenn man sich überlegt, dass die normal verdienenden Schauspieler teilweise wirklich diese Royalties halt auch gebraucht haben, um über die Runden zu kommen. Und gleichzeitig brauchen die Studios und die Creatives und auch die Produzenten brauchen diese Schauspieler für solche Serien, weil ohne die wird es halt auch nicht funktionieren. Dann ist es halt so eine Balance, die einfach nicht geschaffen wird. Und ja, darum ging es vor allem.
Ja. Ja, und dann halt zusätzlich noch dieses Thema KI.
KI, ja, ich glaube, ich werde mich nie an KI. In meinem Kopf ist und bleibt es AI.
Ja.
Das mal das am Rande okay. erwähnt.
Artificial Intelligence.
Artificial Intelligence.
Ist auch das schönere Wort, aber ich meine, ich habe mir tatsächlich den Vertrag so grob durchgelesen und da ist mehr als nur ein kompletter Sektor und mehr als, glaube ich, nur eine Seite voll mit Bedingungen, wie es gehandhabt werden soll in Zukunft, wenn halt irgendwelche, wie jetzt zum Beispiel bei dem neuen Indiana Jones, Face Replacements gemacht werden und Voice Enhancements oder quasi auch Stimmen künstlich verjüngt werden. Weil das war ja auch so ein Ding bei Indiana Jones, glaube ich, dass sie auch komplett die Stimme verjüngt haben, dass sie nicht so rau und alt hörst.
Krass, ja. Ich meine, ja, Harrison Ford ist natürlich ein Paradebeispiel, was für Stimme und
Ja, das ist perfekt, ja, finde ich perfektes Beispiel dafür. Und da geht jetzt eine Seite nun darum, dass sie differenzieren zwischen Unemployed Actors, also nicht angestellte SchauspielerInnen, deren Gesicht trotzdem genutzt wird, weil sie irgendwie in irgendeinem Franchise wahrscheinlich vorher mal, keine Ahnung, gezeigt wurden und sie dann halt jetzt verjüngt werden müssen oder sowas. Und Employed Actors heißt angestellte SchauspielerInnen, deren Gesicht, wie bei zum Beispiel Harrison Ford, die ja in dem Film mitgespielt haben und deren Gesicht dann nochmal benutzt wurde und verjüngt wurde. Also da differenzieren die jetzt. Und das fand ich sehr interessant, irgendwie, dass sie da das dann halt auch auf Audio, also auf die Stimme und was auch sonst alles mit dem Charakter zu tun hat.
Also ich kann mir auch vor allem vorstellen, dass es darauf hinausgeht, dass wenn Schauspieler sterben, dass man dann nicht einfach sagt, okay, dann nehmen wir den halt und machen irgendeinen Film daraus mit AI und lassen den Computer ihn komplett kreieren und nehmen halt irgendeinen anderen Schauspieler als Rohling, wo wir dann einfach die Punkte aufs Gesicht setzen und Punkt, fertig, haben wir irgendeinen Star, der jetzt schon lange tot ist.
Ja. Hey Freunde, hier kurz ein Werbeeinschub. Ich würde euch nämlich gerne von meinen Unterstützern 25p Cine Support erzählen. Das ist eine tolle Bude und tolle Leute, sehr nett. Und das ist so eure Anlaufstelle, wenn ihr digitale Filmtechnik in Berlin ausleihen wollt. Egal für Kurzfilme, Werbefilme, Imagefilme, was auch immer ihr euch vorstellt, was ihr machen wollt, da könnt ihr einfach mal hinschreiben. Die haben schon über 15 Jahre Erfahrung und denen ist es sehr wichtig, qualitativ, hochwertig und mit viel Engagement und auf Augenhöhe vor allen Dingen auch, die Probleme und Bedürfnisse der Kunden zu lösen. Darüber hinaus haben die sich auch gedacht, dass man ja generell den Filmnachwuchs auch fördern kann, was ich sehr toll finde. Und da könnt ihr auch einfach mal auf die Website gehen. Da findet ihr die Möglichkeit, euch bei Masterclasses bzw. Workshops einzuschreiben. Könnt ihr einfach mal gucken, da könnt ihr eure technischen Fähigkeiten einfach mal weiterentwickeln. Genau. Und was sie sonst noch so machen, ist, sich für die Nachhaltigkeit im Film einzusetzen. Da haben die auch eine tolle Plattform aufgebaut, wo ihr euch mal weiterbilden könnt, wenn ihr das wollt. die heißt Filmklima. Tippt es einfach mal bei Google ein oder sonst wo und dann werdet ihr dazu auch schon was finden. Ja, ein großes Dank nochmal an 25p für eure Unterstützung und schaut da wirklich mal vorbei, auch in meinem Freundeskreis, die Kurzfilme gedreht haben, war 25p schon immer irgendwie ein Name und ein Begriff, weil die halt wirklich den Filmnachwuchs gut unterstützen und jegliche Kunden, egal welcher Größe, auf Augenhöhe begegnen. Also vielen Dank und jetzt viel Spaß noch mit der Folge. Ja, also da glaube ich, wird auch noch einiges folgen, auch was so vor allen Dingen politisch eine Rolle spielen wird, weil
nicht nur das, sondern auch, dass so Extreme wie dann Extras, also Tagesspieler, also Background, Bildfüllmaterial, so nennen wir es gerne auch am Set, das sind Menschen, die praktisch angezogen und passend für den Film irgendwo im Hintergrund hingestellt werden und es ging sogar so weit, dass die Gesichter einfach nur einen Tag gescannt wurden, dann wurden sie halt nur für den einen Tag bezahlt Und für den Rest des Projektes dann, wie weiß ich, wie viele Tage das dann normalerweise gewesen wären, wurde einfach KI, also AI generiertes Bild dann im Hintergrund reingehauen. Und darum ging es halt auch, dass die Leute, die tatsächlich sowas auch machen, um ihr Geld zu verdienen, dass die letztendlich immer noch die Chance haben, ihr Geld damit zu verdienen.
Ja. Und jetzt mal für dich, so, wie war dieses Jahr generell? Ich meine, du bist jetzt in der Festanstellung bei einem Equipmentverleiher namens Meyer Brothers.
Genau.
Die haben recht große Projekte auch gemacht. Die haben zum Beispiel auch, als ich bei Queen's Gambit gearbeitet habe und Babylon Berlin, haben die uns equipped. Genau. Dann haben wir uns Sachen von ihnen geholt.
Ja.
Heißt, die haben schon echt große Dinge gemacht. Wenn du jetzt nur davon erstmal ausgehst, von deiner Festanstellung da bei dem Equipment-Verleiher, da wirst du ja einen ziemlich guten Eindruck bekommen haben, was so für Projekte dieses Jahr raus oder reingekommen sind.
Ja und nein. Also ja, im Sinne von so einem groben Überblick auf jeden Fall. Aber dadurch, dass Berlin so unglaublich ruhig gewesen ist, also es ist, was dieses Jahr passiert ist, ist echt total crazy eigentlich. Und dadurch halt dann gleichzeitig auch wieder nicht, weil ich bin jetzt nicht aktiv unterwegs und schaue im Computer die ganze Zeit nach, okay, was geht da jetzt für ein Projekt raus? Dann google ich das direkt und hast du nicht gesehen.
Ja.
Zum einen habe ich die Zeit auf der Arbeit meistens nicht, weil ich dann mit anderen Sachen beschäftigt bin, und zum anderen, irgendwann ist es dann zu viel Information, muss man wirklich dazu sagen, auch wenn es einen irgendwo interessiert und das Arbeitsumfeld ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, okay, wenn es irgendwo am Arsch der Heide ist, wo ich jetzt nicht zwangsläufig was mit zu tun habe, außerhalb von Berlin, dann es ist so semi-interessant dann, muss man wirklich dazu sagen. Klar, aus der Schauspielsicht bleibt es interessant, aber das heißt noch lange nicht, dass man als Schauspieler direkt an die Rollen oder sonst irgendwas kommt.
Ja.
So das am Rande erwähnt.
Aber wenn du jetzt auch so generell schaust, war schon sehr ruhig in Berlin, oder? Jetzt zu Zeiten von 2. Mai bis, ich glaube, 10.11. ging dann der Streik.
Ja, also der Streik hat es einfach nochmal unterstrichen und verstärkt, aber es war ja schon ausschlaggebend davor. Also das hat ja mehrere Faktoren, warum Berlin so unglaublich ruhig gewesen ist dieses Jahr. De facto ist, dass der Osten aufgegangen ist, Corona-Bedingungen der Studios und so weiter sind ja weggefallen. Gleichzeitig hat es dadurch dann Polen, Prag und Budapest direkt wieder offen.
Man muss dazu sagen, dass die drei Städte beziehungsweise auch Osteuropa,
also Osteuropa, ja,
ziemlich groß im Spiel ist, was auch Hollywood-Produktionen angeht.
Genau, vor allem Budapest, ich meine, da drehen sie die ganz, ganz großen Dinger von, was weiß ich, von Blade Runner bis Dune, das sind jetzt eigentlich beides gleiche Regisseure, aber gut. das ist gerade das Einzige, was mir an ganz, ganz Avengers groß einfällt. Avengers dreht dort, genau. Ja. Ich meine, es ist, ich meine auch in Prag, wie viele Serien, große Serien von Amazon, Netflix und hast du nicht gesehen, dort produziert werden und dann auch Studiofilme und ja.
Ja. Ja, es war ein ganz großes Zusammenspiel. Also ich meine, ich habe es ja quasi aus der Set-Aufnahmeleitung her so mitbekommen, dass ein großes Ding nur irgendwie diese Stadt, oder zwei große Dinge dieses Jahr irgendwie nur stattgefunden haben. Hier in Berlin. Nur hier in Berlin jetzt geredet. Einmal so eine Apple-TV-Serie und so, einmal ein Kinofilm noch. Was für Leaks hier eigentlich.
Ja.
Und so, wenn ich mich daran erinnere, gut, letztes Jahr habe ich noch nicht als Set-Aufnahmeleiter wirklich groß gearbeitet, sondern war so in dieser Wechselphase von Set-Assistent zu Set-Aufnahmeleiter. Aber allein, was ich letztes Jahr für Anrufe bekommen habe, ist meilenweit davon entfernt, was ich dieses Jahr für Anrufe bekommen habe. Ich glaube, ich kann an einer Hand erzählen, wie viele Anrufe ich dieses Jahr bekommen habe.
Für Berlin spezifisch?
Für Berlin spezifisch. Ja. Was für Aufträge irgendwie reingekommen sind. So, schön. Und da muss ich sagen, auch wenn ich so darüber nachdenke, von KollegInnen irgendwie, die mir erzählen, so, naja, sie haben ein Projekt gemacht dieses Jahr, im Sommer, natürlich in der Filmhochzeit. Und ansonsten haben sie aber keine Projekte gemacht.
Also echt verrückt, ja. Meiner Frau ging es ja ähnlich. Ich meine, dadurch, dass ich halt meine Festanstellung habe, versuche ich halt frei mehr schauspielerisch unterwegs zu sein. Aber auch das ist ein schweres Pflaster, das mal am Rande erwähnt. Und meine Frau arbeitet als Gardioberin und Production, also was heißt, sie ist im Art Department und in Kostüm unterwegs. Und bei ihr war es halt dieses Jahr auch so richtig trocken. Es ist schon total verrückt, weil alles, was an Jobs reinkam, war außerhalb von Berlin. Sprich NRW, dann mitteldeutscher Bereich und ab und zu mal, ich glaube Holland oder sonst wo.
München war auch hin und wieder.
München war auch ein bisschen was, ja. Aber München ist auch relativ ruhig gewesen wohl dieses Jahr. Ja, sehr viel außerhalb von Berlin.
Ja, und wenn wir uns jetzt nochmal auf diesen Streik konzentrieren. Ich würde dieses Thema jetzt doch gerne ansprechen.
Mach mal.
Weil wir haben davor darüber geredet und haben festgestellt, dass das Thema Union und Tarife, Tarifverträge und
Gewerkschaften
ein großes Thema ist. Und gerade in Deutschland sind ja Gewerkschaften eigentlich sehr präsent, wenn man jetzt so an die Handwerkskammer und
Verdi und hast du nicht gesehen, ja.
Eigentlich sind sie omnipräsent, weil man immer irgendwas hört von wegen, naja, die streiken schon wieder und da gehen Leute schon wieder auf die Straße und die Bahnen sind schon wieder blockiert, weil die LokführerInnen mehr Geld wollen oder bessere Verhältnisse wollen. Also ich kann nur aus meiner Sicht erzählen, dass wenn ich höre, dass die Verdi wieder irgendwie aufruft zum Streiken, ich immer so da sitze und denke, Freunde,
haben wir nicht wirklich was von, auch wenn da Verdi und Filmschaffen zusammensteht, ne?
Ja, weil also die Verdi ist zwar da im Filmbereich, also jetzt mal nur wirklich vom Film- und Fernsehbereich, weil künstlerisch sind die ja dann auch nochmal aktiv, aber da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil das ist ja gar nicht so mein Bereich, da kenne ich mich nicht so sehr aus, was jetzt so künstlerisch die Verdi mit zu tun hat. Aber allein so, ich glaube, das ist jetzt harte Kritik an die Verdi, aber ich glaube, wenn ich die versuche anzurufen allein, um zu versuchen, irgendwie über einen Vertrag zu reden, den ich bekomme, weil ich mir mit einem Paragraph unsicher bin, ob der jetzt so stimmt oder nicht, oder ob der so durchs Arbeitsgesetz durchgeht oder nicht, was leider sehr häufig ist in der Filmbranche, oder sein kann, dauert das echt ziemlich lang.
Und du bist Mitglied.
Und ich bin Mitglied.
Ja, das kommt
ich ja auch. Ich zahle, wie viel? 2%, glaube ich, von meinem Gehalt?
Das musst du wissen.
Ja, ich glaube, ich zahle 2% von meinem Gehalt. Ist nicht viel, wenn es so 2% so, aber es läppt sich schon.
Es läppt sich schon, würde ich schon sagen, auf jeden Fall.
Vor allen Dingen, wenn du dann da anrufst, eigentlich eine dringende Frage hast, weil es da geht es jetzt ziemlich stark in die Materie.
Guten Tag, Genosse.
Genau, so musst du da anrufen. Dann wirst du direkt rangenommen. Nein, natürlich nicht. Nee, aber wenn es dann halt um wirklich akute Themen geht, wie zum Beispiel, was passiert mit der zweiten Pause? Ab wann wird die zweite Pause gezählt? Das sind jetzt alles so Themen irgendwie, die jetzt auch kommen, die wirklich tief in die Materie reingehen.
Tief in die Materie und das Rechnen am Tag eines Filmschaffenden.
Genau, aber nur auch so mal, um Einblick zu gewähren, was wirklich alles die Leiden eines jungen Filmschaffenden sind.
Ja, und das auch an Produktionsleitungen und Aufnahmeleitungen und oder Hollywood-Bereich dann Assistant Directing Department.
Regieassistenz,
zwei unterschiedliche Arten zu drehen. Niemals beides, ansonsten wird es deutsch. Das wird, die Erklärung kommt irgendwann noch.
Ich glaube, ich muss noch mal.
Irgendwann kommt diese Erklärung noch.
Ich glaube, danach muss ich erstmal eine Folge, so eine Legende anhängen, so. Bezüglich Timecode einer Minute.
Und ja. Genau, jetzt habe ich schon wieder vergessen, worüber wir überhaupt reden.
Naja, so, also
Rechnung, Tagesrechnung und ja. Zeit und hast du nicht gesehen, weil im Filmbereich natürlich absolute Ausnahme, man generell, und das ist noch relativ jung, 50-Stunden-Verträge hat. Ich habe tatsächlich noch einen 60-Stunden-Vertrag bei meinem Vertragordner.
Na, das ist aber das Ding, es gibt ja 60-Stunden-Verträge.
Gibt's ja echt noch,
das, ne? Gibt's ja wirklich, du kannst, also ich habe Kollegen, viele Kollegen, die als Setaufnahmeleiter einen Vertrag eingehen, dass sie halt irgendwie ihre Gage bekommen, aber dafür 12 Stunden pro Tag. Also eine Wochenstunde von 60 Stunden haben, weswegen dadurch ja später die Überstunden greifen. Die greifen ja dann erst in der 13. Stunde.
Gut, dafür kriegen sie dann wahrscheinlich einfach einen höheren Gehalt. Punkt aus. Das ist wahrscheinlich
relativ,
so,
dass, ja. Aber ob sich das halt rechnet, und ich meine, wir kennen beide ProduktionsleiterInnen, die da sehr smart sind und es gut verkaufen, dass du eben dann, naja, guck mal hier, nimmst du deinen 60-Stunden-Vertrag, kriegst du aber noch ein Mietauto dazu.
Ja.
So.
Und dass du da nicht parken kannst, weil in Berlin nichts frei ist. Ne?
Genau, so ist es dir wert bei einer Produktion, die nur eigentlich in Tempelhof, Mitte oder Charlottenburg stattfindet, ein Mietauto zu haben?
Boah, nee.
Das ist halt so, das sind halt so diese kleinen Gamble oder Risikodinger, die du ja bei jedem neuen Vertrag eingehen musst. Ja. Also du musst damit rechnen, dass du übers Ohr gehauen wirst. Hey Freunde, hier kommt noch mal eine kleine Werbeunterbrechung. Ich wollte euch nämlich von meinen anderen Unterstützern, nämlich der ZAV Künstlervermittlung, erzählen. Geht doch einfach mal auf die Website und dann ist es eigentlich schon selbsterklärend. Ihr könnt euch nämlich bei denen melden, wenn ihr Nachwuchs oder auch schon erfahrene Filmleute seid. Und da könnt ihr euch dann anmelden, könnt eure Abteilung angeben, beziehungsweise wenn ihr Nachwuchs seid, könnt ihr auch einfach sagen, in welche Richtung ihr euch orientieren wollt. Beziehungsweise könnt ihr auch einfach sagen, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt. Und dann geben die euch auch sehr viel Informationen zu der Filmbranche und unterstützen euch dann darin auch, einen Job zu finden. Und dasselbe geht natürlich auch für eingefleischte Filmleute, die einen Job suchen. Die helfen euch gerne und sind auch sehr, sehr nett. Ich kann euch diese Website also nur ans Herz legen, beziehungsweise eigentlich diese ganze Künstlervermittlung nur ans Herz legen. Und bedanke mich bei der ZAV Künstlervermittlung für eure Unterstützung und möchte euch jetzt nicht länger aufhalten und wünsche euch noch viel Spaß mit der Folge.
Ja.
Jedes Mal. Egal in welchem, in welcher Abteilung.
Ich frage mich, umso länger man das macht, umso mehr oder umso smarter wird man, im Sinne von umso schneller schaltet man, oh, der will ja mich verarschen.
Und, ja, stimmt.
Aber es gibt bestimmt auch die Kandidaten, die sagen dann irgendwann, ich will mein Gehalt, alles andere scheiß ich drauf, Punkt aus.
Ja, das glaube ich auch. Aber zum Beispiel da, um jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses ganze Verdi und Union und Gewerkschaftsding, da ist halt einfach unsere deutsche Verdi zu schwach. Also ich sehe jetzt erst, ich glaube auch, dass es, also es ist nur jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, dass die jetzt durch den Streik auch gemerkt haben, was zum Beispiel auch Social Media ausmacht, weil jetzt habe ich über Instagram gesehen, dass die Verdi einen extra Account eingerichtet hat für die Filmbranche.
Mhm.
Also Verdi Film Tarif bla.
Ja.
Heißt sie, keine Ahnung, wie der heißt. Jetzt erst, wo ich mir denke, naja, Freunde, dann müsst ihr aber ganz schön viel aufarbeiten.
Mhm.
Also, weil das ist ja schön und gut. Also, wir haben ja einen Tarifvertrag, worüber ich auch sehr dankbar bin, dass wir den überhaupt haben, weil ansonsten würden zum Beispiel Runner noch nicht mal Mindestlohn bekommen, sondern halt irgendwie noch weniger.
Wahrscheinlich. Wobei man dazu mal sagen muss, ich glaube, die Runner sind nach wie vor nicht in der Tabelle mit aufgelistet.
Immer noch nicht.
Krass.
Immer noch nicht. Und also.
Und, am Rande erwähnt, ohne Runner läuft ein Set nicht, so doof sich das anhört. Aber weil die Runner sind diejenigen, die als erstes sich um alles kümmern und als letztes sich um alles kümmern. Das ist Fakt. Und,
die ersten und die letzten am Set.
Ja, wenn man gute Runner hat, dann läuft das Set auch meistens anders. Ja. Weil dann sind alle anders, anderen auch anders gelaunt. Und im deutschen System kümmern sich die Setrunner halt auch um die Schauspieler und
also,
noch mehr allen.
Ich glaube, ich muss wirklich so eine Erklärfolge
machen. Erklärfolge so.
Weil allein deutsches System.
Allein deutsches System.
Was ist deutsches System? Also ich meine, ich habe in der letzten Folge viel über Produktionsbüro geredet. Aber das ist ja nur so 1% von dem ganzen Scheiß, ja, der da dran hängt. Also, ja.
Vielleicht auch Pre- und Während- und Postproduktion aufteilen. Ja. So ungefähr.
Ich habe auch, also in meinem Umfeld, wir schweifen jetzt schon wieder ab, aber ist egal.
Ja.
Ich habe halt.
Wir schweifen die ganze Zeit ab,
aber es ist auch nett. In meinem Umfeld habe ich so gefragt, wie die letzte Folge angekommen ist.
Mhm.
Und da ging es, da habe ich ja wirklich nur grob erklärt, okay, die und die und die sitzen während der Vor- und während des Drehs und während der Nachbereitung im Büro und machen das grob. Und das Interessante war, hin und wieder kam dann so, naja, irgendwie war das ganz schön kompliziert und irgendwie wäre so ein Plan geil.
So ein Plan, ja.
So ein Organigramm oder so.
Ja.
Wo ich dann mir so gedacht habe, naja.
Das ist eine visuelle Person.
Aber, naja, aber, also wenn du jetzt mal daran denkst, dieses, wenn du ein Filmset nur mal so rein in der Drehphase organigrammtechnisch aufzeichnen würdest, da bräuchtest du, glaube ich, eine ganze riesen Leinwand für. Weil, beziehungsweise könntest du es gar nicht machen, glaube ich, weil das so alles komplex ist.
Ja.
Ich meine, wir könnten jetzt auch noch 1,5 Stunden weiterreden, nur darum, wie ein deutsches Drehsystem funktioniert.
Wahrscheinlich, ja, doch. Also,
und welche Positionen wie miteinander zusammenhängen und welche Position theoretisch die und die Aufgabenbereiche.
Und was wir davon denken.
Und was wir davon halten. Ja. Und was wir von ganz bestimmten Personen halten.
Ja.
Nee, aber also, das mal auch so generell, worüber, also, wenn euch das alles so sehr komplex und chaotisch vorkommt, es ist genau das.
Allerdings.
Es ist genauso chaotisch, egal ob man über Gagen redet, egal ob man über Gewerkschaften redet, egal ob man über Jobpositionen redet oder die Vorbereitung oder die Drehphase oder die Nachbereitung. Ein Filmset bedeutet immer komplettes Chaos, meistens.
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 Wenn es eine gute Produktion ist, dann nicht.
Ja, aber was macht denn eine gute Produktion aus?
Pre-Production und Büro. Das Büro macht eine gute Produktion wirklich aus. Ja. Das merkt man wirklich. Also wenn gut geplant ist, Leute mit guter Erfahrung. Das heißt noch nicht mal, dass die lange dabei sind, sondern einfach die sich um die Sachen kümmern und wissen, worum es geht. Dann merkt man sofort, okay, du kannst relaxen, du kannst dich um deinen Scheiß kümmern, um dein Department und alles andere ist geklärt und fertig ist.
Ja.
So ein bisschen Kopf ausschalten und, also nicht Kopf ausschalten, aber so ein bisschen mehr Tunnelblick, was manchmal auch hilfreich ist, weil dann kann man sich auf die konkreten Sachen konzentrieren. Ja.
Aber da, das finde ich interessant, weil ich habe immer das Gefühl, dass das Büro, wenn wir jetzt mal von so einem typischen Beleuchter ausgehen, also ich kenne sehr, sehr viele nette Beleuchter, um mal nur so dafür für die Aufnahme zu sagen. Aber es gibt halt hin und wieder natürlich auch Beleuchter, die...
Nicht nur Beleuchter.
Oder generell Menschen am Set,
die so... Menschen allgemein am Set, ja.
Nicht sehr umsichtig und sensibel sind, was die anderen Arbeitspositionen angeht. Jetzt mal sehr diplomatisch ausgedrückt.
Nee, weil deren Position natürlich die wichtigste ist am Set.
Genau. Und von denen hört man ja meistens, die im Büro haben ja eh nichts zu tun. Aber ich finde, jedes Mal denke ich mir dann, wenn ich das höre oder wenn ich das von anderen höre, die das mitbekommen haben, denke ich mir nur so, naja, aber wenn die keinen guten Job machen, würdest du jetzt hier nicht stehen.
Nee, richtig. Und gleichzeitig sich darüber beschweren, dass man keinen Vertrag kriegt.
Ja.
Weil man ganz genau weiß, oh, die haben ja nichts zu tun. Ja, genau.
Die haben einfach alles zu tun.
Ich glaube, das unterschätzt man ganz schnell, was an Büro und Papierkram und E-Mails und hast du nicht gesehen. Ich meine, überleg mal, alleine einen eine Unterkunft für einen Schauspieler finden in Berlin.
Schrecklich.
Mit, hast du nicht gesehen, Vorschriften von der Agentur und bla bla bla. Ja. Und viel Spaß dabei, sage ja. ich dazu nur.
Nur ganz kurz, die Agentur eines Schauspielers oder einer Schauspielerin hat natürlich oder vermittelt den Schauspieler oder die Schauspielerin nur unter gewissen
Voraussetzungen,
Klauseln
ja. Also im Englischen sagt man Writers, das sind, ja. die sind im Vertrag tatsächlich festgehalten auf schwarz auf weiß und die Produktion muss diesen Vertrag unterschreiben, damit sie diesen Schauspieler kriegt. Also wenn man einen Namen hat, dann geht das natürlich, umso größer der Name ist, umso mehr Writers gibt es manchmal. Es kommt ganz auf die Person an, muss man wirklich dazu sagen.
Weil, das bedeutet,
wenn das heißt noch lange nicht, dass es so ist, aber die Agentur ja. Sorgt meistens schon dafür, dass ein Schauspieler mit einem gewissen Status halt auch so behandelt wird.
Ja,
geht das bedeutet um Respekt und gleich, dass man halt einfach, ja.
Ja. Ja, und das bedeutet halt auch, wenn im Vertrag steht, der braucht ein Hotelzimmer mit Blumen, Champagner und einen Ausblick auf den Fernsehturm.
Genau.
Dann muss es gemacht werden.
Dann muss es gemacht werden, ansonsten ist es vertraglich
gebrochen.
Gebrochen.
Ja. So, und das, ja, das ist halt einfach so, da sind wir aber wieder bei diesen kleinen, detaillierten Dingen, wo man sich schon wieder verlieren könnte.
Ja, aber das kostet dem Büro halt unglaublich Zeit und dann summiert sich das.
Allein
und
das.
Das merkt man dann auch am Set, wenn da jemand steht und sagt, wo bleibt mein Vertrag?
Ja. So, Verträge sind
das
Letzte.
Ja, Verträge sind, manchmal ist das echt das Letzte. Also man merkt es zum Beispiel, eine gute Produktion merkst du daran, wenn du deinen Vertrag per PDF vor Arbeitsbeginn bekommen hast. Damit du wenigstens schon mal ein PDF vor der Nase hast und den durchgehen kannst.
Ich finde es schön, dass du dieses vor Arbeitsbeginn so betonst, weil ich glaube, ich habe in meinem ganzen letzten fünfeinhalb Jahren, ich glaube, ein oder zweimal.
Also an der Hand kann man es abzählen.
Ja.
Bei mir genauso.
Mein Vertrag vor Produktionsbeginn bekommen.
Ja. Und vor Produktionsbeginn wäre dann für uns meistens auch vor Arbeitsbeginn. Was schon manchmal ganz schön ist, wenn man es vor Drehbeginn. Also wenn man sagt, man hat diese zwei Tage vorher, um seine Sachen zusammenzuladen und sich vorzubereiten. Wenn es in dem Zeitpunkt noch nicht klappt, das geht schon. Und dann vor Drehbeginn, das kam manchmal schon noch vor.
Ja, aber ja gut.
Auch sehr selten.
Ich wollte gerade sagen, sehr selten. Und allein da, um jetzt mal wieder den Bogen irgendwie zu kriegen, smarterweise zu Verdi oder generell Gewerkschaften, allein da würde ich mir wünschen, dass die Verdi im Tarifvertrag zum Beispiel festhält, dass du dem Arbeitnehmer versichern musst, dass er mindestens 2 Wochen vor Arbeitsbeginn seinen Vertrag hat. Ich meine,
weil dir fehlt dann auch letztendlich die Stärke zu sagen, oder besser gesagt, das Argument geht dir ja verloren. Wenn du schon längst angefangen hast zu arbeiten zu dem Zeitpunkt, dann kannst du nicht sagen, ja okay, dann bin ich halt raus. Ne? Wir Deutschen sind ja relativ treu, wir sagen jetzt nicht einfach so von heute auf morgen, weil vertraglich können wir uns nicht einigen.
Ja,
ja gut, dann dreh dein Ding halt selber oder wie auch immer. Zumal, das ist ja auch gleichzeitig das Problem des Filmschaffens, du bist befristet angestellt, du möchtest danach auch weiterarbeiten, wenn es sich dann rumspricht, dass du einfach am nächsten Tag aufhörst zu arbeiten, dann spricht sich wahrscheinlich auch nicht gleichzeitig rum, dass es vertraglich nicht einigbar war und dass daher dass das Ganze entstanden ist. Ne? Das ist ja nicht auf deinem Mist, sondern dann letztendlich auch an der Produktion gescheitert. Das ist halt auch so, das ist unglaublich große, zweischneidige Schmerzmesser. Und,
ja, naja, und vor allen Dingen, wenn dann das doch drinstehen sollte, dass man aber wieder irgendwie schnell da anrufen kann und sagen kann, ey Leute, hier liebe Verdi, ich habe meinen Vertrag nicht bekommen und ich fange aber morgen an zu arbeiten.
Was machen wir
denn da? Was machen wir denn da? Also wollen wir da mal vielleicht irgendwie anrufen und sagen, das ist ein bisschen scheiße?
Ja, ich glaube aber, das ist ja das, also die Verdi, ich glaube, das ist genau das Ding, wo, und da greife ich jetzt ganz, ganz weit in die Zukunft, so im Sinne von Themen, die man behandeln muss, wäre das der Fall, dass sie sich um die Leute kümmern würden, dann würde dieser die Terminologie des White Mexicans noch niemals irgendwo entstanden sein.
Ja. Ich glaube tatsächlich, nur noch mal zur Erklärung, was wir mit White Mexicans meinen. Wir
Deutsche!
Also, wie wir alle wissen, wie auch jeder bestimmt schon mal aus der Bild-Zeitung oder aus dem Tagesspiegel oder wo auch immer her gelesen hat, kommen die Amis sehr, sehr, sehr gerne nach Deutschland zum Drehen. Immer wieder, immer noch. Sehr gerne.
Ja.
Und es ist in aller Munde, dass wir Deutschen für die Amis als White Mexicans gelten. Mhm. Das ist jetzt von uns kein rassistischer Begriff oder so, sondern das ist allgemein.
Am Set entstanden, das sind die Amis, die das erfunden haben, da können wir wirklich nichts für, aber es beschreibt, es ist eine Terminologie, die das Grundwesen oder das Grundproblem der deutschen Filmwelt ziemlich gut beschreibt.
Ja, weil, das ist jetzt meine Vermutung, die Deutschen sind natürlich auch heiß drauf. Also ich meine...
White Mexicans genannt zu werden?
Nein. Vielleicht, wer weiß, was da draußen für so Menschen rumlaufen. Nee, aber sie sind natürlich auch heiß drauf, dann irgendwie mit dem großen Hollywood zu drehen.
Ja klar, weil Hollywood halt. Ne?
Weil Hollywood.
Ja.
Und geiles Projekt. Und wahrscheinlich geht so ein großes Hollywood-Ding.
Ob es dann Wes Anderson oder was weiß ich ist.
Ne? Was ja auch immer so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ami-Projekt länger als einen Monat geht, als so ein typischer Fernsehfilm oder
ja,
so Fernsehsendung, ist sehr hoch.
Ja.
Das ja bedeutet, du bist länger angestellt, das bedeutet, du kannst länger arbeiten, das bedeutet, du bist sicherer, du bist unter Dach und Fach, musst dich nicht mehr so schnell wieder um ein neues Projekt kümmern. Also eigentlich hat es nur Vorzüge.
Es hat nur Vorzüge.
Obwohl vor allem
bist du dann sozialversichert, du kannst deine 100 Drehtage, was sind 100 Drehtage sind, wie viele Monate sind, beim halben Jahr glaube ich fast, ja, 5-6 Monate sind es wahrscheinlich schon.
Stimmt, ja.
Ja. Und danach brauchst du auch die Pause und da hast du deine Sozialversicherungstage zusammen und kannst erstmal die Pause machen.
Ja.
Das ist halt ziemlich geil.
Aber du wirst halt ausgenutzt.
Aber du wirst halt ausgenutzt, genau.
Und auf
oder verbrannt.
Verbrannt, komplett
verbrannt. Ja, ja, genau.
Also, ich sag mal, Burnout-Risiko 99%.
Ja, es gibt halt Menschen, die das absolut abkönnen, aber ja, es, nicht jeder kann so ab die ganze Zeit.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Nach einem Jahr braucht man meistens einfach eine Pause, Punkt aus.
Allein menschlich gesehen, biologisch. Ja. Ja.
Biologisch.
Biologisch.
Biologisch abbaubar. Worüber reden wir hier gerade?
Neues Thema, Freunde. Nee, aber um zusammenzufassen, was, also als letzte Frage, die mir jetzt so einfällt, was würdest du dir wünschen, was die Verdi als allererstes verbessern sollte?
Ich glaube, ich schweife da direkt ab, denn die Frage ist, ob die Filmschaffenden mit der Verdi bleiben sollten. Also ich habe da so oder so, so Gedankengänge, die fangen wir mal so rum an. Die Gewerkschaften in den Staaten oder Local 600 und hast du nicht gesehen, die dann für die ganzen unterschiedlichen Departments zuständig sind, ist eine eigene Gewerkschaft. Die hat, ich glaube, oder wenn ich jetzt da jetzt nicht komplett falsch liege, weil ich nicht hundertprozentig ganz sicher bin mit den ganzen Gewerkschaften, weil es teilweise nur mit Nullern und hast du nicht gesehen und so weiter. Die hängen, Local 600 hängt praktisch, glaube ich, mit dem Filmgeschäft zusammen. Und dort hast du die ganzen Departments vertreten, von Beleuchtern zu Kostüm, Art Department und so weiter. Ganz großer Unterschied, dass vorneweg, du zahlst dementsprechend auch mehr. Die Gewerkschaften sind um einiges teuer. Allerdings hast du dadurch auch Sozialversicherungen und Krankenversicherungen, die abdecken. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor, warum es meistens auch teurer ist, dort in die Gewerkschaft reinzukommen. Gleichzeitig aber auch hat diese Gewerkschaft mit den Studios die Verträge, dass ein Studio oder ein Gewerkschaftsdreh so und so viele Gewerkschaftsleute anstellen muss. Was die Grundlage dafür ist, dass dein Job abgesichert ist im Sinne von, wenn du die Erfahrung hast, dann kannst du in die Gewerkschaft, dann kannst du dich als Aufnahme, Set-Aufnahmeleiter bezeichnen oder schimpfen. Und du kannst dich als Beleuchter schimpfen, du kannst dich als Gardiobiere beschimpfen. Während im deutschen Bereich das Ganze ganz anders läuft, denn du kannst eine Woche am Set gearbeitet haben und dann kannst du dich Beleuchter schimpfen, dann kannst du dich alles schimpfen, weil es keine Gewerkschaft gibt, die dahinter sagt, ey, das bist du aber gar nicht. Und wenn du an die richtige Person kommst, dann kannst du dich dementsprechend auch verkaufen. Und es liegt letztendlich an der Person selber, ob die dir das glaubt und die dich dann dafür bezahlt und einstellen will. Deswegen ist es im deutschen Bereich witzigerweise genau das Umgekehrte, was irgendwie mit anderen Handwerken zu tun hat, von Gesellen und Meister und hast nicht gesehen, was man in den normalen Handwerken hat, ist es in den Staaten genau das, was man dort vielleicht nicht unbedingt hat. Ich meine, da hast du dann halt auch deine Electrician und License und hast du nicht gesehen, aber ich glaube, die kannst du ohne Ausbildung tatsächlich auch kriegen. Während im Film durch die Gewerkschaft das halt du Mindeststundenzahlen am Set abgeliefert haben musst und so weiter, das bevor du überhaupt in die Gewerkschaft reinkommst. Ist ja mit Zac After genau das Gleiche. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich bin Schauspieler, ich will jetzt in Zac After und dann bin ich Gewerkschaftsschauspieler, was auch immer man dann davon haben will. Man muss tatsächlich Voraussetzungen treffen, bevor man überhaupt in die Gewerkschaft reinkam. In der Verdi ist es nicht der Fall. Ich bezweifle es jetzt mal ganz stark. Ich gucke Lena gerade an, er schüttelt den Kopf. Man kann sagen, ey, du bist am ersten Tag am Set und kannst der Gewerkschaft beitreten im Sinne von die 2% abdrücken und hoffen, dass sich am Telefon jemand dran nimmt. Das ist schon mal so der ganz grobe, große Unterschied zwischen Deutschland und den Staaten, was Gewerkschaften angeht. Was gleichzeitig aber auch bedeutet, dass diese Gewerkschaften einfach viel, viel stärker sind. Ein anderes Thema zum Beispiel ist, was ist eine der größten Gewerkschaften in den Staaten, die vor allem im Film richtig ausschlaggebend streiken kann? Würden die meisten auch nicht denken. Das ist Teamster. Teamster kennen mittlerweile vielleicht die einen oder anderen durch The Irishman. Das sind die LKW-Fahrer und die Fahrer im Allgemeinen in den Staaten. Ohne die funktioniert eine Produktion nicht. Denn nur Teamsters dürfen bestimmte Leute am Set durch die Gegend fahren und mit Fahrzeugen am Set durch die Gegend fahren. Und wenn die streiken, dann freut sich jede Produktion. Das heißt Pause.
Und die Leute trotzdem weiterbezahlen.
Richtig, und die Leute trotzdem weiterbezahlen. Vorausgesetzt, man hat halt den Vertrag und hast nicht gesehen. genau, und das ist halt so schwierig, da die zu vergleichen. Und Verdi als Gewerkschaft zu bezeichnen im Sinne von, die arbeiten für einen am Set. Ich glaube, das Gefühl, dass die Verdi als Gewerkschaft am Set irgendeinen Nutzen hat, persönlich, das ist jetzt eine sehr subjektive Meinung, muss ich auch dazu sagen, absolut null Vertrauen. Denn wir kennen alle also Arbeitsschutzgesetzesbrüche von Produktionen und wo man wirklich für grundlegende Gesetzesgebungen kämpfen muss und die begründen muss, dass sie verstanden werden, das ist schon abgefahren. Weil in den Staaten heißt es dann, bluten die Produktionen Geld.
Ja.
Von Meal Penalty bis hast du nicht gesehen.
Ich wollte gerade sagen, da wollte ich gerade ein Beispiel nennen, diese Meal Penalty, sobald halt die Personen, die in so einer Union dann sind, über ihre, was auch immer, Stunden, 6 Stunden oder was auch immer, also beziehungsweise nicht die eigentliche Pause einhalten können, wegen der Produktion.
Das sind tatsächlich, glaube ich, auch in den Staaten die 6 Stunden.
Auch, ja.
Ich glaube schon.
Also auf jeden Fall, wenn sie diese 6 Stunden nicht einhalten können und länger als 6 Stunden arbeiten, ohne die Pause zu machen, dann muss die Produktion diese Strafe zahlen.
Genau, das ist eine, es gibt so eine Hausmannsrechnung, ist gar nicht mal so einfach, die durchzublicken. Ich habe sie mir letztens irgendwann noch angeguckt. Dann kommen einfach Prozente mit oben drauf und ich glaube, oder Pauschalen kommen mit oben drauf gerechnet auf deinen Stundensatz. Hört sich erstmal nicht so schlimm an, aber man muss bedenken, bei den großen Sets rechnet sich das Ganze mal 100, mal 200 oder 300 Leute, wie auch immer viele du am Set hast. Das ist nämlich der Knackpunkt, wenn das auf einmal an Tag ohne irgendwelche Einrechnungen dazukommt, dann ist es nicht so geil. Natürlich gibt es dann wahrscheinlich auch Produktionen, die sagen, okay, das ist mit einberechnet, das ist ein Tag, der ist einfach scheiße, da müssen wir in die Meal Penalty rein, dann nehmen die das mit in Kauf, aber dann verdient man dementsprechend dazu. Das gibt es im Deutschen nicht.
Nicht offiziell auf jeden Fall. Es ist nicht
eine Meal Penalty, es sei denn, du hast es vertraglich mit deinem Produktionsleiter ausgemacht. Ne?
Ja, ja, genau. Also nicht fest reguliert im Tarifvertrag. Ja.
Ich glaube, das merke ich mir auch, Meal Penalty in meinen Vertrag mit reinzunehmen.
Das kann man sich wirklich gut bemerken, ja.
Ja, das ist echt ausschlaggebend. Es hört sich erstmal total stupide an, so, hey, nach 6 Stunden Pause und hast du nicht gesehen. Wenn ein Tag, und es gibt es ab und zu immer noch, mal über die 12 Stunden hinausgeht oder sagen wir mal die 13 Stunden hinausgeht.
Das passiert häufiger als gedacht.
Häufiger als gedacht. Dann hast du erstmal nach 6 Stunden deine Pause. Es ist... kommt auch ein bisschen auf das Department an, aber das sind 6 Stunden, die relativ pausenlos durchbrettern.
Wortwörtlich.
Wortwörtlich, wo man nicht mal eben Zeit hat, sich einen Kaffee zu ziehen oder sonst was. Da, es gibt wirklich Tage, wo man das nicht zukommt. Dann hat man die Dreiviertelstunde, Stunde Pause, dann geht es die nächsten 6 Stunden durchdonnern. Gibt es auch wieder solche Tage, wo es wirklich so läuft. Und dann gibt es eigentlich noch die Second Meal, weil alle 6 Stunden muss arbeitsschutztechnisch in Deutschland eine Pause von mindestens einer halben Stunde geben.
Ja, und die Second Break, also
Second Meal,
Second Meal, genau, ja, Second Meal. Ja, weil eine richtige Pause ist es ja nicht, weil die zweite Pause muss ja nur 15 Minuten betragen.
Ja. Genau, das kommt ja auch noch.
Weil das ja nur eine Zusatz ist.
Richtig,
eine
Zusatzleistung. Und dann meistens ist es Pizza und
schöne kalte Pizza oder, von Domino's.
Oder McDonald's, mal eben durch den Drive-Thru fahren. Ne?
Oh, das hatte ich auch schon. Eine ganz kleine Anekdote. Da habe ich in München gedreht. Ich hoffe, dass die Person, mit der ich da gearbeitet habe, jetzt diese Folge auch hat. Das wäre sehr witzig. Weil... wir haben denn da, wir hatten, das war ein Tag, da haben wir in der Uni gedreht, in einem Vorlesungssaal, glaube ich. Mhm. Riesen Vorlesungssaal in München.
Ja.
Mit
einem Sonntag oder was?
Ich glaube ja. Also klar. Auf jeden Fall Wochenende.
Ja.
München mit, ich glaube, 100, 200 Komparsen.
Schön.
Und die alle brauchen einen Second Meal.
Wo kriegt man Essen her? Am Rande normalerweise an einem Set... der Größe hat man natürlich den Caterer, aber der Caterer ist meistens nur 10-Stunden-Tag. Und an einem Tag, wenn es über 10, 12, 13, 14 Stunden, dann ist der Caterer irgendwann auch nicht mehr da.
Genau. Und wenn dann so spontane Überstunden entstehen, dann passiert es, dass dann der Motivaufnahmeleiter und der erste Aufnahmeleiter bei McDonald's anrufen und einfach mal 300 Burger bestellen.
Und ich glaube, kein McDonald's ist dafür ausgelegt.
Kein McDonald's war dafür ausgelegt. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, Lena, wenn du das hörst, kannst du mich gerne berichtigen. Ich glaube, sie sind tatsächlich zu mehreren McDonald's gleichzeitig gefahren.
Einfacher dahin, einfacher dahin.
Genau.
Hol mal 50 da, hol mal 50
genau,
da.
Genau, genau so.
Geil. Ich meine, München ist natürlich eine Stadt, die groß genug für sowas ist. Aber
ein Glück. Aber ich meine, stell dir mal vor.
Du bist am Arsch der Heide, irgendwo du bist draußen
halt,
am Land.
Ja, du bist dann halt draußen, keine Ahnung, Buxtehude.
Ja, aber ich glaube, da sind wir genau wieder bei dem gleichen Thema, wie gut organisiert sind die Produktionen. Wenn die wissen, dass es so ein Drehtag ist, dann machen die automatisch einen Deal mit dem Caterer, ja, der dann eine zweite Schicht oder sonst irgendwas, weißt du.
So auf Abruf.
Auf Abruf. Und dann, ich weiß es gar nicht, ob das gibt, wo die halt schon mal vor waren, so im Sinne von, ey, es könnte ein Second Meal geben, ja, dann bereite schon mal was vor, was aber nicht schlecht geht, was man vielleicht dann irgendwann da...
Eine oder Suppe.
So, eine Suppe, ja. Meistens, meistens eine Suppe mit Brot. Hoffentlich mit Brot.
Was eigentlich auch immer sehr gut tut, weil...
Ohne Scheiß, vor allem wenn es mitten in der Nacht, dann ist es November kalt. Und dann kalt und es ist auch in der... also auch im Sommer ist eine Suppe ziemlich geil, muss ich jetzt sagen. Ja. Es kann ja dann auch tatsächlich eine kalte Suppe sein, worum man am Rande erwähnt. Wenn es 30 Grad draußen ist, ist es auch geil.
Ja. Nährstoffe halt einfach. Ja.
Ist Nährstoffe und diese 15 Minuten irgendwie was mal kurz reinschieben.
Ja. kurz durchschnaufen.
Schnaufen, ja.
Ja.
Der Kaffee, den kriegt man bis dahin sowieso nicht mehr und den Filterkaffee da außer Druckkanne.
Der schön Pumpkannen-Kaffee.
Der schön Pumpkannen-Kaffee.
Ja.
Der schmeckt zu der Zeit dann meistens auch nicht mehr.
Das sind so diese schönen für irgendwie halt dann die nicht-filmaffinen Leute oder Filmbranchenleute. Das ist dieser Kaffee, der in der Schule bei diesen ganzen Festen ausgegeben wird.
Ja.
Dieser Pumpkannen-Kaffee.
Pumpkannen-Kaffee.
So bei irgendeinem oder bei irgendeinem Sportevent.
Kurz davor, wenn amerikanisch genannt zu werden.
Ja, genau. So, ich glaube, irgendeiner hat mal gesagt, so homöopathischer Kaffee.
Mm, ja.
Wo schon das gar kein Koffein
mehr. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung. Boah, jetzt gerade hatte ich. Ah ja, genau, den Set-Führerschein. Ich glaube, das wäre auch so ein Thema. Ich glaube, ja. Alleine das sollte dafür da sein, dass man alle anderen Departments arbeiten darf. Dass es sollte einen Set-Führerschein geben. Jeder muss nur einmal ein Set-Runner sein und dann wird seine Karte abgestempelt im Sinne von, der hat das gemacht, eine Woche Set-Runner, ja. Jetzt darf er alles andere machen.
Und da kann ich direkt zu einer anderen Folge verweisen, die ich noch aufnehmen werde, mit einem Kollegen, der studiert.
Ja.
Hat aber auch schon am Set gearbeitet. Weil mein Problem, was ich als immer habe, auch als Setrunner, glaube ich.
Okay.
Ja, ja. Weil mein Problem ist halt genau, dass die, nicht alle Filmstudenten, ja, falls irgendjemand zuhört, der filmstudierend ist und...
Super, mach weiter.
Mach weiter. aber es gibt hin und wieder die Fälle, die dann leider auch bei mir als Runner arbeiten oder als Praktikant im Büro sind.
Mhm.
Und wo ich dann so Sprüche mir anhöre von wegen, naja, aber ich habe ja Regie studiert. Ich kann doch jetzt alles.
Ja.
Also, liebe Freunde, wenn ihr filmstudierend seid, da draußen, Regie, Produktion, was auch immer.
Humble. Be fucking humble.
Be fucking humble. Und akzeptiert, dass nur weil ihr studiert habt, nicht alles wisst. Und um ehrlich zu sein, also ich habe nicht Film studiert, du auch nicht. Du hast Schauspiel studiert.
Richtig.
Ja, aber in Amerika. Das lassen wir mal, also das lassen wir mal vor, weil Deutsch ist nochmal ein anderer Studiengang, glaube ich. Würde ich jetzt, anderes Thema?
Anderes Thema, ganz anderes Thema. Ja.
Aber akzeptiert, dass auch die Filmunis und Privatfilmschulen, keine Ahnung, was es auch immer gibt, euch nicht immer alles sagen. Deswegen gibt es auch diesen Podcast, um mal ein bisschen Werbung zu machen, weil, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt, was euch für Scheiße erwartet.
Oder also, Sympathiestunden, so im Sinne von, ja, ich weiß ganz genau, wovon die
genau.
reden. Ne? Ja.
Und ich meine, mein Slogan für diesen Podcast ist ja auch so ein bisschen die Probleme, aber auch die Filmmagie den Menschen beizubringen. Und ich glaube, das ist genau das, weil trotzdem es so miserabel manchmal laufen kann am Filmset.
Ja.
Du hast ein Team und du bist bei jedem Projekt, hast du eine neue Familie, auf die du dich einlassen musst und die du kennenlernst und lieben lernst und manchmal auch hassen lernst. Das gehört dazu, zu einer Familie, dass man auch mal streitet.
Du, das hast du an einer normalen Arbeit, hast du es genauso.
Genau, aber das ist halt von Projekt zu Projekt neu und ich glaube, das Schöne, was zum Beispiel mich auch einfach in dieser Filmbranche ist, ist dieses Lockere, ist dieses Freundliche. Du hast nie jemand. Natürlich hast du die.
Standardduzen.
Ja, es ist ein Standardduzen. Ja. Du hast nicht diese Förmlichkeiten. Du hast einfach prinzipiell eher Leute, jetzt nur mal auch von Berlin aus geredet, prinzipiell Berliner Schnauzen.
Ja.
Da wirst du halt erstmal angefahren.
Ja.
Und was willst du denn ja eigentlich, du Piefke?
Genau.
Aber im Endeffekt sind es die Liebsten.
Nicht nur das, sondern es ist halt so eine weltweit Community, die man, also das ist, und da sprichst du wirklich das an, das ist ein magisches, oder das magische Zusammenkommen weltweites Verständnis, was das angeht, weil überall läuft das Drehen mehr oder weniger identisch und jeder weiß, man sitzt in einem Boot und man versteht sich sofort.
Ja.
Und es ist nicht nur das, sondern ich glaube, und das ist auch etwas, wo man die Netflix-Serie Movies That Made Us und sowas, genau, wo die halt, das sind vor allem, das sind Projekte, wo die ganz viel sagen, das ist scheiße gelaufen, das ist scheiße gelaufen und hast du nicht gesehen. Und das ist ein super Beispiel genau dafür, wo es dann heißt so, aber das Team ist zusammengekommen und das waren einfach irgendwie zusammenspielende Sachen, die man so nicht, die kann man nicht vorhersehen teilweise. Das ist wirklich so, dass du hast ja auch Hollywood-Produktionen und im Deutschen, okay, lassen wir Deutsche mal außen vor, Hollywood-Produktionen, wo unglaublich viel Geld dahinter steckt. Aber letztendlich ist es nicht das Geld, was den Film einzigartig macht. Es sind tatsächlich zum einen die Leute, natürlich auch das Skript und Regie und hast du nicht gesehen und die Schauspieler, aber es ist die Gruppierung der Menschen, die da zusammenkommen, die einfach funktionieren. Und das ist ein Würfelspiel jedes Mal. Aber, und das ist ein ganz witziges Ding, weil man merkt zum Beispiel, bekannte Filmemacher, die haben immer mehr oder weniger das gleiche Team. Das
aus gutem ganz, Grund.
Aus gutem Grund. Und die haben dann immer funktionierende Filme und die verkaufen sich und die machen Geld und hast du nicht gesehen. Aber mein Punkt ist, egal wie viel Geld man reinsteckt, am Ende heißt es noch lange nicht, dass man das Geld wieder rauskriegt, weil der und der Name dazu kam und der Name dazu kam und hast du nicht gesehen. Das ist, manchmal ist es echt so absurd, wie die richtigen Leiter zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und dann funktioniert es. Und das ist ziemlich geil, wenn das funktioniert.
Ja, und das hast du schön gesagt. Ja. Und ich glaube, das ist halt wirklich diese, ja, wie du sagst, diese Magie, was man nicht vorhersehen kann. Diese Magie, dass jeder ineinander greift, dieses Zahnrad. Und man wuppt es dann zusammen, weil...
Dann macht es auch Spaß.
Ja, es macht Spaß und man steht ja auch eigentlich dahinter. Ja. Jeder, der beim Film arbeitet, macht es aus dem Grund.
Ja.
Er macht es aus dem Grund oder sie macht es aus dem Grund, dass eben man diese Kunst erschaffen will und ein Teil davon sein will. Und das schweißt einfach so zusammen, dass allein wenn du einmal am Set bist und das spüren darfst, dann bist du so wie ich oder auch du einfach gefangen.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem, wenn du positive Erlebnisse hast.
It's fucking addicting, that's what it is.
Es ist sowas von süchtig machend.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, auf jeden
Fall. Weil wir haben jetzt auch schon, die Aufnahme ist jetzt genau auf eine Stunde gesprungen.
2, 3, 4, 5 Sekunden. Ja, gut, mit ein bisschen rumalbern am Anfang. Vielleicht lässt es
drin, vielleicht muss es rausschneiden. 45 Minuten. Mal schauen.
Ja.
Vielen Dank, Kilian.
Danke, Lennart.
Bis auf Weiteres. Du wirst bestimmt nochmal eingeladen werden. Kann ich mir gut vorstellen.
Na, hängt ja von dir ab.
Ich sage jetzt mal, dass du öfter eingeladen wirst.
Na also, das wollte ich doch hören.
Wir machen einen Counter und dann machen wir so einen Zettel.
So einen Strichzettel.
Und so einen Strichzettel.
Na, wenn ich jedes Mal einen Kaffee kriege, bin ich dabei.
Kriegst du.
Geil.
Kriegst du. Aus der Siebträgermaschine.
Mhm.
Mm. Okay. Gut, wir arbeiten schon wieder rum. Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt... Ich wollte jetzt gerade liked, abonniert, aber das ist eine andere Plattform. Nein, bei Fragen, was ich noch sagen wollte, bei Fragen oder anderen Klärungsbedarf gibt es bei Spotify die Möglichkeit, einmal jetzt hoch zu scrollen. Und da wird dann ein kleiner Reiter sein, Q&A nennt er sich, und da könnt ihr Fragen reinstellen.
Bam.
Bam, macht das bitte, weil ich will Fragen beantworten. Ja. Ich bin heiß drauf.
Vielleicht auch ein bisschen strukturierter arbeiten, als einfach nur drauf losreden.
That's a film business, baby.
That's a fucking film business, ja.
Gut, dann habt noch einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Mittag, was auch immer. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.